Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Medientag.
Fernseh gucken oder ins Kino gehen, das ist schon was Feines. Ich glaube, ich kenne niemanden, der das nicht hin und wieder mal gerne macht. Habt ihr zum Beispiel Paddington 2 gesehen? Der ist ja letztes Jahr rausgekommen. Hier, das ist meine Lieblingsstelle.
Señor Gruber, ¿qué es esto?
Ah, eso es Londres.
¡Qué maravilla!
Moment, da ist was falsch gelaufen. Das war jetzt Spanisch. Nochmal, also diese Stelle fand ich am besten.
Mr. Gruber! Oh, what's this?
Ah, this is London.
It's wonderful.
Okay, das war wieder die falsche Sprache, diesmal Englisch. Denn dass wir alle Filme, Serien und Dokumentationen, die wir gucken, auch verstehen können, das liegt daran, dass die synchronisiert werden oder es ein sogenanntes Overvoice gibt. Gerade Kinofilme, die kommen ja oft aus den USA und sind dementsprechend im Original auf Englisch. Wie ein Overvoice funktioniert und was der Unterschied zwischen einem Overvoice und einer Synchronisation ist, das hört ihr später im Kakadu. Und wir stellen euch noch das Kinderspiel des Jahres 2018 vor. Seit gestern ist es bekannt, Funkelschatz heißt es. Und Kaspar, warum ist das so ein tolles Spiel?
Also ich finde, dass das Spiel gut aussieht und dass das gut gemacht worden ist, so mit den Drachen und den Höhlen und den Steinen und den, ja, was alles dabei ist, die Eisringe und die Funkelsteine und so.
Ein Spiel mit glitzernden Steinen, Ringen und Drachen. Das klingt schon mal ziemlich gut. Wir sprechen gleich mit einer der beiden Erfinderinnen, Lena Burkhardt, über das Spiel Funkelschatz. Und die erklärt uns dann auch, wie wir vielleicht alle noch echte Spielererfinder werden können. Picke, packe, volle Sendung also. Ich bin Fabian. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist Rising Girl. Guten Start in den Nachmittag. Hallo. Fast jedes Kind hört irgendwann von seinen Eltern den Satz, du musst immer die Wahrheit sagen. Aber was ist das eigentlich, Wahrheit?
Etwas, was wahr ist. Etwas, was nicht gelogen ist.
Wahrheit ist genau das Gegenteil von Lügen. Weil wenn man lügt, dann sagt man meistens, was falsch ist. Dann sagt man immer was, was gar nicht stimmt. Die Wahrheit ist, wenn man immer das Richtige sagt und wenn man was falsch macht, es dann auch zugibt.
Das klingt eigentlich ganz einfach und dennoch gibt es Situationen, in denen es nicht leicht ist, die Wahrheit zu sagen. Zum Beispiel, wenn ihr etwas Verbotenes gemacht habt, aber leider keinen Ärger dafür bekommen wollt. Und dann ist da dieses mulmige Gefühl im Bauch, wenn man gelogen hat, nennt sich schlechtes Gewissen. Dieses Problem, das kennt auch Bluma, das ist die Hauptfigur aus unserem Buchtipp heute. Was Bluma genau gemacht hat, wieso ein Hund der Auslöser des Ganzen ist und wieso Bluma und das Geheimnis der Gummischlangen absolut lesenswert ist. Das hört ihr jetzt von Marie und Kakadu-Reporterin Karin Hahn.
Bluma erzählt die Geschichte ihrem Tagebuch, weil sie Angst hat, dass sie niemand versteht.
Am besten sage ich gleich, worum es geht. Ich habe geklaut, richtig schlimm geklaut. Und was ich anschließend gemacht habe, um es wieder gut zu machen, war auch nicht so schlau, wie ich gedacht hatte. Genau genommen ist mein absoluter Mist inzwischen schon zu einem richtigen Misthaufen angewachsen.
Die Geschichte beginnt damit, dass Bluma unbedingt einen Hund haben möchte, aber sie darf den nicht haben, weil sie dann auch noch eine 5 in Mathe geschrieben hat. Und die Eltern wollen halt erstmal, dass sie sich in Mathe verbessert, aber das kann Bluma nicht. Und dann will sie mit ihrer Lieblingsnachbarin Alice über das Problem reden, weil die mag sie total gern und die Alice versteht auch immer alle ihre Probleme. Und dann hat sie auch immer spezielle Süßigkeiten, also Kaugummis oder so Gummischlangen. Aber die Alice ist ganz abgelenkt, also die hört Bluma überhaupt nicht zu.
Bluma ist ziemlich verzweifelt. Alice ist mit ihren Gedanken ganz woanders. Ihre Mutter ist auf Dienstreise und der Vater mit dem Haushalt völlig überfordert. Eine Gummischlange könnte Bluma jetzt helfen.
Die Gummischlangen sind ganz besonders. Die knistern so auf der Zunge wie so ein Feuerwerk. Und wenn sie eine Gummischlange kaut, dann fällt ihr immer eine Lösung für das Problem ein.
Da Alice ein Telefonat entgegennehmen muss und keine Zeit für Bluma hat, sieht das Mädchen nur einen Ausweg.
Ich schob Alices Stuhl direkt an den Kühlschrank heran, stieg auf ihn hinauf, kletterte auf die Arbeitsplatte neben der Spüle und zog das Glas mit den Gummischlangen aus dem oberen Regal. Das war alles ganz leicht. Ich dachte noch, wenn ich so ein Gummischlangenglas hätte, würde ich es garantiert besser aufbewahren. Da hatte ich den Deckel schon abgenommen und die oberste Schlange herausgezogen. Sie war giftgrün.
Bluma hat, bevor sie gemerkt hat, dass es falsch war, die Gummischlange zu klauen, den Kopf abgebissen. Das heißt, sie kann die auch nicht einfach wieder zurücklegen.
Bluma weiß auch nicht, wo Alice diese besonderen Gummischlangen kauft. Der abgebissene Gummischlangenkopf entfaltet jedenfalls nicht die altvertraute Magie. Und dann erfährt Bluma auch noch, dass ihre beste Freundin Rosa den Hund Flocky, den sie so gerne haben möchte, bekommen soll.
So etwas Gemeines. Nein, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, hätte ich am allerliebsten geflucht. Ganz laut und auch dieses Wort, das mit A beginnt, mit Och endet und nicht Aschermittwoch heißt. Das hatte ich noch nie geschrien.
Dann hat sie Streit mit Rosa, dann fährt ihre Mama weg und eigentlich spricht sie immer mit Mama über alle Probleme. Und Alice ist ganz abgelenkt und ihr Vater ist auch noch sauer auf sie. Und die Lehrerin möchte noch ein Elterngespräch mit den Eltern finden, weil sie in Mathe so schlecht ist. Und das wächst Bluma alles über den Kopf.
Bluma versucht nun, die geklaute Gummischlange irgendwie zu präparieren, um sie heimlich ins Glas zurückzulegen. Zwar klappt das, aber das schlechte Gewissen geht einfach nicht weg.
Ich hatte die Gummischlange zurückgebracht und trotzdem war nichts mehr wie zuvor. Und endlich begriff ich, woran das lag. Es war ganz egal, ob Alice schon wusste, dass ich die Schlange genommen hatte oder ob sie sie vielleicht aufgegessen hatte, ohne dass ihr etwas aufgefallen war. Selbst wenn Alice es nicht bemerkt hatte und nie bemerken würde, war nichts mehr wie zuvor und würde es nie wieder sein.
Bluma ist natürlich schon traurig, weil sie kann mit Alice nicht mehr viel unternehmen, weil sie ihr nicht in die Augen schauen kann. Wegen dem Hund ist sie natürlich auch traurig, weil sie denkt, dass Rosa sie betrügt und ihr nichts gesagt hat, dass sie auch den Hund haben will, aber eigentlich meint das Rosa ja ganz anders und das klärt sich auch ganz am Ende erst.
Wie Bluma ihre Probleme löst und das Vertrauen von Alice zurückgewinnen kann, wird nicht verraten.
An der Geschichte fand ich schön, dass es ein gutes Ende gab und dass sie sich auch wieder mit Rosa vertragen hat. Ich fand auch schön, dass sie Alice das Geheimnis dann auch gesagt hat und dass sie nicht einfach weitergelogen hat. Weil wenn man das Geheimnis dann die ganze Zeit mit sich rumträgt, ist es auch nicht so gut für einen selber. Aber das merkt Bluma erst ganz am Schluss.
Bluma und das Gummischlangengeheimnis. Unser Buchtipp heute, vorgestellt von Marie und Kakadu-Reporterin Karin Hahn. Bluma und das Gummischlangengeheimnis ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen. Alle Infos dazu gibt's auch nochmal im Netz unter www.kakadu.de. Wenn eine Dokumentation gedreht wird, dann braucht es ganz viele Schritte, bis wir die dann am Ende wirklich im Fernsehen zu sehen bekommen. Also erstmal braucht es eine Geschichte, die erzählt werden muss. Zum Beispiel über Schlittenhundführer in Russland. Da muss ein Kamerateam rausfahren und alles abfilmen. Dann wird geschnitten und dann gibt es ja noch so ein kleines Problem, dass die allermeisten von uns kein Russisch sprechen. Alles, was der theoretische Schlittenhundführer sagen würde, könnten wir also nicht verstehen. Deshalb wird der Dokumentarfilm im letzten Schritt geovervoiced. Das heißt, ein Sprecher, der spricht einfach über das Russische vom Schlittenhundführer drüber in Deutsch und am Ende verstehen wir dann, was der Schlittenhundführer sagt. Und dieses Overvoice, das klingt einfach, ist es aber gar nicht. Kakadu-Reporterin Christina Richter hat die beiden Sprecherkinder Serafina und Enya bei der Arbeit in München besucht. Zusammen erklären sie uns jetzt, wie das mit dem Overvoice genau funktioniert.
Hier ist so eine Art Box, in der man dann ist und in ein Mikrofon reinspricht. Und hier sind auch solche Schalter, wo man dann die Lautstärke und alles einstellen kann. Und dann ist hier auch noch ein Computer, wo man dann den Film drauf sehen kann, dass man auch zum richtigen Zeitpunkt dann spricht.
Serafina steht in einer kleinen Kabine. Gleich soll's losgehen. Sie hat schon Kopfhörer auf.
Da hört man dann die Originalstimme bzw. jetzt die norwegische Stimme. Und da muss man schauen, dass man im richtigen Timing dann das spricht und man hat dann vor sich den Text und den kann man entweder ablesen oder wenn man ihn auswendig kann, einfach so sprechen.
Auf dem Bildschirm sieht Serafina den Film mit englischen Untertexten. Auch die Medienpädagogin Katharina Winter vom Feuerwerk Traffics sitzt am Schreibtisch vor einem anderen Rechner. Sie passt auf, dass es richtig gut klingt.
Der Film, den wir heute overvoicen, der kommt aus Norwegen und heißt Brave auf Englisch, also mutig, modig, glaube ich, auf Norwegisch. Der ist so eine Viertelstunde, genau. Also es ist ein Dokumentarfilm, es ist kein Spielfilm.
Es geht um zwei Mädchen, die geflüchtet sind übers Meer und da hatten die Probleme mit dem Boot. Und jetzt müssen sie in Norwegen ihre Angst vorm Wasser überwinden.
Bist du bereit?
Eine kurze Stimmprobe, einmal durchatmen, volle Konzentration und los geht's.
Einmal, es ist noch nicht lange her, wäre ich fast ertrunken. Jetzt gehe ich wieder ins Wasser, wenn ich mich traue.
Und was konnte man in der Szene sehen?
Einmal das Meer und einmal, wie sie eine Treppe zum Schwimmbad hochgeht.
Serafina und Enya dürfen den Flüchtlingsmädchen Mascha und Amina sozusagen ihre Stimmen leihen. Manchmal sprechen sie ihre Sätze leise, manchmal laut, manchmal schnell. Je nachdem, welche Bilder gerade laufen.
Wir hatten Angst, in die Schule zu gehen. Englischunterricht war verboten, Geschichte auch.
Man muss versuchen, sich einfach reinzuversetzen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, das geht dann schon. Wenn man jetzt einfach diese Texte sieht, dann merkt man schon, das muss jetzt einfach ein bisschen trauriger gesprochen werden oder das muss jetzt ein bisschen zuversichtlicher sein.
Wenn es ganz fröhlich ist, dann kann man ja ganz fröhlich sprechen. Also so mache ich das so ungefähr.
Katharina Winter hat sich den Film vorab angeschaut und überlegt, wer die beiden Mädchen sprechen darf.
Ich schaue schon, was würde vom Typ her passen. Bei dem Beispiel, bei dem Mutig-Film aus Norwegen, habe ich schon geschaut, dass das vom Alter her passt und dass es auch so ein bisschen von der Sprechweise her passt. Und ich glaube, das passt ganz gut so.
Alles musste schwarz sein. Keine...
Sag ihn mir nochmal.
Alles musste schwarz sein, weiße Kleidung war nicht da.
Manchmal klappt es gleich beim ersten Versuch. Manche Sätze dauern etwas länger. Overvoicen ist übrigens etwas anderes als Synchronsprechen. Beim Synchronsprechen muss der gesprochene Text genau zu den Lippenbewegungen des Schauspielers im Bild passen. Hier beim Overvoicen ist das anders.
In dem Fall ist es wie bei einer Doku, wo dann auch mehrere Stimmen rübergesprochen wurden. Also in dem Fall ist es nicht schlimm, wenn die Lippenbewegungen nicht zu dem Deutschen oder so passen. Ja, man kann es ja auch einmal zu Hause irgendwie probieren oder so, dass man zum Beispiel seinen Lieblingsfilm einfach nimmt und dann einfach so drüber spricht. Und ja.
Aber auch da gehört ganz schön was dazu.
Ich würde sagen, dass es die größte Herausforderung ist, genau dann zu sprechen, wann es ist.
Das ist natürlich auch schwierig, wenn es kompliziertere Wörter oder Sätze sind. Da war so ein Wort, ich glaube, das war Aufenthaltsgenehmigung oder sowas. Ja.
Muss ich schon konzentrieren, dass man jetzt nicht sagt, sondern und auch nicht so große Lücken macht. Also nicht plötzlich so
Bis die beiden Mädels alle Texte für den 15-minütigen Film eingesprochen haben, vergehen gut 2 Stunden. Dann muss Katharina Winter die besten Versionen noch auswählen, zusammenschneiden und unter die Bilder mischen. Ganz schön viel Arbeit für einen kurzen Film, aber es lohnt sich.
Ich finde, das fühlt sich dann manchmal so an, als würde man jetzt selber den ganzen Film schauspielern. Also ich finde, das macht sehr viel Spaß, dann auch sozusagen eine neue Stimme der Person zu geben. Mir macht das auch sehr viel Spaß.
Das Overvoice. Anderen seine eigene Stimme leihen. Wie es funktioniert, hat uns Kakadu-Reporterin Christina Richter erklärt.
Sie sagen immer, sag nicht. Scheiße.
3, 2, 1, 0. Das Kinderspiel des Jahres 2018 ist Funkelschall.
So klang das gestern in Hamburg, als das Kinderspiel des Jahres verkündet wurde. Jedes Jahr kürt nämlich eine unabhängige Jury aus Kindern und Erwachsenen ein besonderes Spiel zum besten Spiel des Jahres. Und dieses Jahr ist es Funkelschatz geworden. Jurymitglied Sabine Koppelberg sagt euch wieso.
Uns hat fasziniert, was das Autorenteam, das Vater-Tochter-Gespann Lena und Günther Burkhardt, hier in den Karton gepackt hat. Nämlich eine geniale, einfache Spielidee mit einfachem Material, die aber unheimlich reinzieht, eine atmosphärische Drachengeschichte erschafft und vor allen Dingen junge Spielanfänger, Kinder ab 5 Jahren, fasziniert und fesselt.
Mal nachgefragt bei den Jurykindern Kaspar und Nilana, warum ist das Spiel so toll?
Also ich finde, dass das Spiel gut aussieht und dass das gut gemacht worden ist, so mit den Drachen und den Höhlen und den Steinen und den, ja, was alles dabei ist, die Eisringe und die Funkelsteine und so.
Also ich finde das auch toll, dass der Drachenpapa da ist, und, weil sonst würde man eh immer gewinnen. Und ich finde es auch daran toll, dass die Funkelsteine so schön sind und glänzen und dass sie eben jede eine Farbe hat.
Also Kinder wie Erwachsene werden von Funkelschatz in den Bann gezogen. Und bei mir ist jetzt die Person am Telefon, die wahrscheinlich am besten erklären kann, wie das Spiel genau funktioniert. Spiele-Miterfinderin Lena Burkhardt. Hallo.
Hallo.
Wir haben gerade schon gehört, glitzernde Steine, Drachen, Eisringe. Das klingt alles ziemlich spannend. Aber wie funktioniert das Spiel jetzt genau?
Also in der Mitte vom Spielplan steht ein Turm aus Eisringen, Plastikringen, die gefüllt werden mit funkelnden Edelsteinen. Das Ziel des Spiels oder der Ablauf des Spiels ist, jeder Mitspieler ist ein Drachenkind und die Drachenkinder versuchen gemeinsam mit Hilfe vom Drachenpapa die Edelsteine aus ihrer Eissäule zu befreien. Der Drachenpapa spuckt jede Runde einmal Feuer, wodurch einer der Eisringe schmilzt, der oberste, und Edelsteine runterputzeln. Vorher dürfen die einzelnen Drachenkinder sich noch aussuchen, welche Edelsteinfarbe sie gerne hätten, von welcher Edelsteinfarbe sie denken, dass am meisten runterfallen werden. Da nehmen sie sich das entsprechende Plättchen und anschließend dürfen sie sich dann die Farbe an Edelsteinen einsammeln, die sie am Anfang gewählt haben. Derjenige, der dann am Ende die meisten Edelsteine gesammelt hat, hat gewonnen.
Okay, das klingt sehr kreativ. Wie kommt man auf so eine Idee?
Mein Papa ist Spieleerfinder von Beruf. Der macht es also regelmäßig und hat auch ganz viel Material in seiner Werkstatt. Und ab und zu bin ich auch dann da und habe da mal ein bisschen damit rumgespielt. Er hatte so Gardinenringe, so Vorhangringe aus Holz bei sich und so Holzklötzchen. Und ich bin auf die Idee gekommen, man könnte diese Holzringe aufeinander stapeln. Dann entsteht ein schöner Turm. Und wenn man Holzklötzchen reinwirft in diesen Turm, dann passiert was Besonderes, nämlich sobald man einen Ring wegnimmt, fallen die Klötzchen runter. Und sobald etwas fällt, ist es immer was Schönes, weil es was passiert, was man nicht berechnen kann.
Du hast gerade von im ersten Schritt gesprochen. Kommen wir mal darauf zu sprechen. Also ihr hattet die Idee mit den Gardinenringen am Küchentisch. Dann gab es sicherlich noch ganz, ganz viele Schritte und dann irgendwann kam das Spiel in den Handel. Wie lange dauert sowas?
In dem Fall sogar ziemlich lang. Also als erstes muss man einen Prototyp basteln, also ein Beispielspiel, dass man sich selber ausdruckt. Dann nimmt man eine alte Schachtel von einem anderen Spiel, beklebt es schön, denkt sich vielleicht ein bisschen an Design aus. Und dann geht das Ganze erst zum Verlag, in dem Fall Haber. Haber muss sich das dann genau anschauen, geht in Testgruppen, spielt das Ganze mit Kindern und entscheidet dann erst, ob sie das Spiel machen wollen. In unserem Fall hatten wir Glück und Haber hat entschieden, ja, wir wollen das Spiel machen. Da habe ich mich natürlich schon riesig gefreut. Dann dauert es aber natürlich auch beim Verlag noch eine Weile. Die beim Verlag brauchen auch wieder einen Grafiker, der sich dann das schöne Design von der Schachtel ausdenkt, der die Bilder malt von den Drachen. Dann muss das Ganze produziert werden. Man braucht eine Schachtelfabrik, die es herstellt. Und bis es dann tatsächlich im Laden liegt, um zu kaufen, dauert das einfach sehr lang.
Du hast uns eben schon erzählt, dein Papa ist professioneller Spieleentwickler. Du entwickelst auch selber Spiele. Wann hast du damit angefangen?
Als ich 5 Jahre alt war, hat mein Bruder, der damals 7 war, ein Spiel erfunden, durch Zufall. Unterritter heißt es, gibt es auch immer noch, auch ein Kinderspiel. Und seit da habe ich versucht, auch ein Spiel zu erfinden, weil ich ihm das ein bisschen nachmachen wollte, weil ich es cool finde, dass er schon ein Spiel hatte und ich noch nicht. Es hat allerdings nie geklappt. Ich hatte schon mehrere Prototypen, habe die schon gebastelt mit meinem Papa, aber die Verlage wollten das immer nicht, hat irgendwie nicht so richtig ins Programm gepasst. Und jetzt erst letztes Jahr hat es gleich 2-mal hintereinander geklappt. Das ist also mein 2. Spiel, wo jetzt mein Name auf der Schachtel steht.
Wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht selber auch irgendwann Spieleentwickler, Spieleentwicklerin werden möchte, wie gehen die das am besten an?
Am besten erstmal, wie ich gesagt habe, einen Prototyp basteln. Also, wenn ihr eine gute Idee habt, nehmt euch eine Schachtel von dem anderen Spiel und macht da mal alles an Material, was ihr braucht, rein. Also wenn ihr denkt, ihr braucht Edelsteine für euer Spiel, dann nehmt ein Spiel, das Edelsteine drin hat, zum Beispiel den Funkelschatz, nehmt die da raus und macht sie in eure Schachtel. Dann guckt, was braucht ihr noch? Vielleicht braucht ihr Spielkarten. Vielleicht könnt ihr die am Computer ausdrucken, so beschriften, wie ihr es gern hättet, auch in die Schachtel. Und wenn dann alles in der Schachtel ist, dann überlegt ihr euch die Spielregel. Wie genau, was muss man machen, wenn man dran ist? Was passiert, wenn der andere gerade dran ist? Vielleicht macht man was parallel. Und dann könnt ihr es testen schon mit euren Freunden, mit eurer Familie. Ganz viel spielen und immer verbessern. Immer irgendwie überlegen, was könnte man da jetzt besser machen? Was war nicht so gut? Was war gut? Und der letzte Schritt ist dann, die Spielanleitung zu schreiben. Also alles aufschreiben, was man nacheinander tun muss. um das Spiel spielen zu können, wie in einer echten Spielanleitung.
Lena Burkhardt ist Spieleentwicklerin und hat gerade zusammen mit ihrem Papa den Titel Kinderspiel des Jahres gewonnen. Funkelschatz heißt das preisgekrönte Spiel. Lena, vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Und weil wir so gespannt sind auf eure Spieleideen, möchten wir die von euch hören oder ja vielmehr lesen. Schreibt uns eine Mail mit eurer besten Spielidee an kakadu@deutschlandfunkkultur.de. Nochmal eure beste Spielidee an kakadu@deutschlandfunkkultur.de. Und zu gewinnen gibt's auch was. Die beste Spieleidee, die küren wir. Die gewinnt nämlich das Kinderspiel des Jahres Funkeschatz von Erfinderin Lena. Alle Infos zum Spiel findet ihr auch nochmal im Netz unter www.kakadu.de. Die Kollegen der Tonart sind als nächstes dran hier bei Deutschlandfunk Kultur. Die spielen euch primär die nächsten anderthalb Stunden die beste Musik. Ich heiße Fabian. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss, macht's gut.